ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Und ich habe eine sehr erfolgreiche Frau des Musikgeschäfts heute zu Gast, Marina Busunaschwili. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist keine Sängerin, du bist nicht Kopf einer Band. Du hast etwa so Menschen wie Sido, Bushido oder Bowser, du hast mir gerade noch gesagt, mit groß gemacht, nicht alleine. Das zeigt schon deine Bescheidenheit. Aber du hast auch mit den Backstreet Boys, mit Adele oder Robbie Williams zusammengearbeitet. Musik ist für dich was?
Alles. Musik ist für mich alles. Privat wie auch beruflich einfach. Meine größte Leidenschaft.
Du warst in deiner Jugend Fan, etwa von den Backstreet Boys oder New Kids on the Block, bist denen hinterhergereist, aber nicht wie viele andere, um sie zu heiraten, sondern um sie eigentlich zu managen. Und das hat dann halt auch Jahre später ja eigentlich geklappt, oder?
Ich habe sie nicht gemanagt, aber ich habe
betreut,
also PR gemacht, quasi die Pressearbeit in Deutschland. Ja, ich habe den Traum der 14-jährigen Marina aus der Schule doch erfüllt.
Und das ist ein ziemlich hohes Ziel, was man dann erreicht hat, oder? Ich meine, sich ein Ziel zu stecken, ist das eine. Das dann irgendwann zu erreichen, egal wie viele Jahre dazwischen liegen, ist ja dann doch nochmal was anderes.
Absolut. Also es war ein Ziel, aber es war ja ein super unrealistisches Ziel eigentlich. Umso schöner, dass es geklappt hat. Ja.
Aber ein Zufall ist es auch nicht gewesen, sondern du hast das relativ straight verfolgt.
Ich habe es straight verfolgt. Ich habe sehr, sehr hart gearbeitet und bin auch total stolz drauf. Aber ich glaube dennoch, war mir in der Zeit meiner Karriere gar nicht so klar, dass das mal so kommen würde. Also als ich angefangen habe, dachte ich, ich kann froh sein, wenn ich überhaupt irgendwie PR machen darf für Künstlerinnen. Dass da mal New Kids on the Block und Backstreet Boys und so dabei sind nach so einer Fanzeit, damit habe ich nicht gerechnet.
Du hast eben schon deutlich gemacht, was Musik für eine Bedeutung hat in deinem Leben. Ist deine Leidenschaft für Musik, deine Leidenschaft für deine Arbeit auch, ist die entscheidend gewesen oder auch immer noch?
Absolut. Ich glaube, dass man sehr gut in Dingen sein kann, die man selber spürt. Also mein Fangehen weiß einfach ganz oft, was Fans wollen und was die Communities wollen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Vorteil von mir war.
Du sagst aber auch, dass das dann halt irgendwann so dieses Fan-Sein, das ist ja nur eine Zeit, weil jetzt sind wir beide nicht mehr 16 oder 20 oder sonst irgendwie sowas. Die Jugend von heute verstehen wir dann alleine schon musikalisch nicht mehr zu 100%.
Ja, und das finde ich auch in Ordnung. Also ich habe das Zepter abgegeben an jüngere Menschen und ich finde das genauso wichtig, weil ich einfach nicht der Meinung bin, dass ich die neue Generation so gut verstehe, wie junge Menschen sie verstehen, so wie ich früher die jüngere Generation verstanden habe und für sie gesprochen habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht ein Teil dieser Branche sein kann, sondern ich bin halt mehr im Hintergrund und kann junge Menschen, oder habe jetzt die letzten Jahre junge Menschen ausgebildet, die Fans sind und dann ihr Wissen weitergeben können. Das finde ich ist mehr als fair.
Gib uns so einen Einblick in das Musikgeschäft, wenn man alleine so Frauen-Männer-Anteil sich anschaut, hinter den Kulissen. Auf der Bühne sind es auch deutlich mehr Männer, muss man auch sagen, aber wenn du jetzt dir deinen Namen als Promoterin gemacht hast, sah dein Umfeld so aus?
Als ich angefangen habe, sehr männlich, sehr, sehr männlich, sei es die Konkurrenz sozusagen, andere Promoterinnen, da waren wir wenig Frauen. Und in den Labels, wenn du Meetings hattest mit großen Labels, warst du auch oft eine der einzigen Frauen im Raum. Heutzutage und auch so in den letzten 10 Jahren hat sich das stark verändert. Also es ist definitiv so, dass wir viel mehr Frauen in Unternehmen sind. Leider immer noch zu wenig Frauen mit Migrationshintergrund. Dennoch sind wir einen Schritt weiter. Ich glaube, was sich sehr stark verändert hat, als ich angefangen habe, waren schon mehr ältere Menschen und ältere Männer in hohen Positionen oder auch grundsätzlich in den Meetings. Und heutzutage merke ich oder weiß ich auch, dass viel mehr jüngere Menschen in diesen Unternehmen arbeiten, was ganz toll ist, da diese, glaube ich, ganz oft dieselben Ansichten oder Emotionen wie ich mitbringen. Also das Fangehen, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Und das merkt man, wie bei Labels gearbeitet wird.
Du hast es gerade betont, leider noch zu wenig Frauen mit Migrationshintergrund. Warum sagst du, sind diese Lebensläufe wichtig in der Branche?
Es ist wichtig in der Branche nicht nur, weil wir so diverse Künstlerinnen haben, also so viele unterschiedliche Künstlerinnen, die auch unterschiedliche Kulturen und Wünsche und Hoffnungen mitbringen, sondern weil ich der Meinung bin, dass es nicht darauf ankommt, wo du herkommst oder was für ein Geschlecht du hast. Aber oft habe ich das Gefühl, dass wir in den Konzernen, und das ist nicht nur in der Musikbranche so, sehr langsam sind mit der Diversität. Also wir haben sehr stark darauf gepocht, Frauen einzustellen, und das ist auch wichtig. Aber junge Menschen mit Migrationshintergrund brauchen Vorbilder, um sich irgendwo zu bewerben. Weil ich hätte mich als Jugendliche nicht beworben, weil ich nur ältere weiße Männer gesehen habe. Also hätte ich nie gedacht, dass es jemanden wie mich dort geben kann. Das schüchtert ein. Und ich glaube, je mehr wir darauf achten, dass Menschen, auch Frauen mit Migrationshintergrund, in den hohen Positionen sitzen, desto mehr schaffen wir Vorbilder für junge Menschen, sich zu bewerben. Das ist wichtig.
Mit 53 Jahren ist ehrlich gesagt mein Zug im Deutschrap abgefahren, aber wir können ja mal mein Alter vielleicht so ein bisschen 20 Jahre zurückdrehen. Du hast nämlich etliche Jungs in dem Genre mit groß gemacht. Hätte ich eine Chance? Also ich gebe dir mal so ein bisschen was zu meinem Background. Ich komme aus einem doppelten Beamtenhaushalt. Ich wuchs wohlbehütet auf. Das ist zu langweilig, oder?
Nö. Also heutzutage ist ja das Tolle, dass es einfach so viele Subgenres gibt im Rap, und damit auch so unterschiedliche Persönlichkeiten. Also es ist, ne, nicht mehr nur die harten Jungs und die von der Straße und mit einer...
Ich bin nicht tätowiert.
Du bist nicht tätowiert, das ist auch nicht schlimm.
Okay, gut.
Vielleicht können wir uns über ein Gimmick unterhalten, sowas wie Thiago hat eine Skibrille,
ah, okay.
Vielleicht irgendwas in die Richtung. Wenn du authentisch darüber rappen würdest, wie es ist, als Beamtensohn aufzuwachsen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich finde, heutzutage kannst du mit allem erfolgreich sein, wenn du es wirklich authentisch machst.
Okay.
Wenn du bist sozusagen.
Da ging vielleicht noch was. Mein Vater war Polizist, dann könnte ich es wieder so drehen.
Das ist gut.
Also vielleicht gibt es da doch noch Potenzial. Aber jetzt mal ernsthaft, du hast ja anscheinend ein gewisses Talent, Talente zu erkennen. Worauf achtest du da? Was für ein Typ müsste ich sein?
Also das ist tatsächlich so, dass für mich zum einen natürlich die Art der Musik, also wie textest du oder wie textet ihr, wenn es im Team getextet wird, was macht dich aus? Was hast du für eine Persönlichkeit? Also zum Beispiel für mich ist die Live-Persönlichkeit enorm wichtig. Also wenn ich dich live erlebe und du bist live jemand, der wirklich mitreißen kann und entertainen kann und performen kann, hast du bei mir schon gewonnen. Also für mich sind Studio-Künstlerinnen weniger interessant. Also ich achte da schon sehr stark auf das Live-Können.
Der Unterschied ist dann, im Studio kannst du zwar auf den Punkt genau arbeiten, aber du hast wenig Spiel in deiner persönlichen Freiheit?
Ja, ich meine, ich bin aufgewachsen mit großen Live-Konzerten und genau das wünsche ich mir von Künstlerinnen. Deshalb gehe ich auch auf jedes Sido-Konzert oder Cool Savage-Konzert oder Apache. Also es gibt so tolle Künstlerinnen, die live performen können, auch Newcomerinnen. Es gibt einen Künstler aus Köln, der heißt Nawacha, den muss man unbedingt mal live gesehen haben. Den finde ich auch ganz großartig. Darauf achte ich und dann natürlich auf die Persönlichkeit. Also ich finde, das gibt ja den Unterschied, willst du Hörerinnen oder willst du Fans? Und Fans verlieben sich ja quasi oder sind Fan von allem, was dich ausmacht, von deiner Persönlichkeit, von der Art, wie du sprichst, was dir wichtig ist, deine Haltung. All diese Themen gehören ja dazu und darauf achte ich auch sehr stark.
Die Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe, eine Frau im Bereich, im musikalischen Bereich Rap und Hip-Hop. Es gibt immer wieder die Diskussion Sexismus, Frauenfeindlichkeit. Wie findest du dich denn da eigentlich wieder?
Ich habe da letztens auch mit der FAZ zugesprochen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch immer zu sagen, dass ich natürlich heute anders drüber denke als früher. Also früher war es so, dass ich einfach nur gesagt habe, die rappen nicht über mich. Ich bin damit nicht gemeint. So, damit habe ich es abgehakt. Heute ist mir eher bewusst, zum einen, und das muss man natürlich auch immer sagen, sind das Stilmittel ganz oft, die genutzt wurden, so wie auch ganz viele jüngere Rap-Artists heute eher auch drogenverherrlichende Texte machen oder so. Ich glaube, Stilmittel, um zu provozieren, sind ganz oft ein Thema. Ich hatte natürlich auch ein ganz großes Privileg, diese Künstlerinnen kennenzulernen und zu wissen, dass sie nicht sexistisch sind und nicht frauenfeindlich. Nichtsdestotrotz, heutzutage habe ich natürlich viel mehr Verständnis dafür, dass Menschen diese Texte nicht gut finden und ja, auch ankreiden. Persönlich höre ich diese Texte einfach gar nicht. Und wenn, dann ist es eher, wie gesagt, sind es alte Texte, alte Songs, von denen ich mir bewusst bin, dass sie eigentlich nicht gerade cool sind. Aber ich kann ganz oft einfach diesen Unterschied machen, zu wissen, okay, es sind Stilmittel, um zu provozieren. Und anders kann ich es, glaube ich, gar nicht erklären.
Wenn du mit einem Künstler, mit einer Künstlerin zusammenarbeitest, nimmst du dann auch Einfluss auf dessen, auf ihre Arbeit? Oder geht's
so weit nicht? Auf die Kunst niemals. Ich finde, das ist auch, also genau das darf es nicht sein. Also wir haben es früher mal Over A&Ring genannt. Mhm. So Ende der 90er, Anfang 2000er, wo man Künstlerinnen auch noch eine Persönlichkeit drauf geklatscht hat. Ich würde niemals, also für mich ist es so, wenn ich deine Kunst nicht verstehe, dann arbeite ich nicht mit dir. Dann wird es jemand anders geben, der es versteht. Darauf nehme ich auf gar keinen Fall Einfluss. Ich glaube, dass ich eher Einfluss darauf nehmen kann oder auch möchte, wie diese Kunst und auch die Persönlichkeit Fans generiert. Also wie man nach außen kommuniziert, damit Menschen einen emotionalen Touchpoint mit dir als Künstler gewinnen können. Aber an der Kunst, das ist, glaube ich, wäre auch nicht authentisch.
20 Regeln für Erfolg in Beruf und auch auf privater Ebene hat das Buch von SWR1 Leutegast Marina Busunaschwili in sich. Die Bossin heißt es. Ist es ein Ratgeber? Nee.
Nö, würde ich nicht sagen. Also es kann dir helfen, wenn du möchtest, aber es erklärt eigentlich nur meine Regeln, die ich gebraucht habe, um zu leben und zu überleben.
Und wollte ich gerade sagen, wir gucken auch später auf deinen Lebenslauf, der wirklich krasse Züge hat, der dann dein Leben auch so wirklich mal ein wenig erklärt. Erklär mir kurz den Titel des Buchs, Die Bossin. Klingt jetzt sehr selbstbewusst.
Größenwahnsinnig, ja. Tatsächlich zum einen, weil es ein Spiegelporträt über mich und Käthe gab, der Die Bossinnen hieß. Mhm. Und zum anderen, weil es tatsächlich etwas ist, was ich schon immer sein musste. Also schon als Kind musste ich Boss sein zu Hause und die erste Firma, die ich leiten musste, war sozusagen meine Familie. Und deswegen ist es nichts Erfundenes, sondern tatsächlich der Überlebensinstinkt in mir.
Wen sprichst du mit deinem Buch an?
Junge Menschen hoffentlich, die genauso wie ich oft das Gefühl haben, irgendwo nicht reinzupassen, dass es keine Schublade gibt, in der sie sich wohlfühlen, die vielleicht aber auch nicht denselben Lebensstart haben wie andere, aber auch eine kreative Ader, ein Talent. Ja, ich hoffe, dass diese Menschen das Buch lesen, wissen, dass sie nicht allein sind und dass sie es schaffen können.
Also die Außenseiter, die Underdogs.
Genau, eigentlich so die Underdogs, ja.
Ich habe mal zwei Kapitel mir rausgepickt, die heißen Sei dein größter Fan und erkenne deine Superpower, die ja schon so ein bisschen auf die Selbstsicherheit abzielen, die man vielleicht im Übermaß hat, der eine oder die andere, und der andere hat sie gar nicht. Mhm. Und da so sein richtiges Maß zu finden, auch ein gesundes Maß an Arroganz, sage ich mal, ist schon wichtig.
Ja, gutes Ego, böses Ego. Ich glaube, dass sei dein größter Fan ist enorm wichtig, weil die Selbstzweifel, die ich mein Leben lang hatte und auch habe immer noch, die kann ich nicht einfach wegradieren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn du dich selber promotest sozusagen, also wenn du dich selber pusht und nach vorne gehst, machst du ja auch Türen für andere auf. Und wenn du es nicht machst, dann wirst du untergehen, aber auch niemand sieht dich sozusagen. Also ich sage, sei dein größter Fan, weil das zum einen dazu führt, dass du Menschen zeigst, was möglich ist, und zum anderen, weil du damit auch dafür sorgst, dass du ja dich selber so ein bisschen auch immer wieder daran erinnerst, dass du was kannst und dass du was leistest und diese böse Stimme in dir so ein bisschen leiser wird. Mhm. Und erkenne deine Superpower ist, glaube ich, enorm wichtig zu verstehen. Wir haben alle unterschiedliche Talente und wir sind alle unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Emotionen. Und der eine ist vielleicht strukturierter, der andere chaotischer. der andere ist vielleicht super gut in Analysen und Zahlen und der andere ist eher basiert auf Emotionen. Also ich bin eher der emotionale Entscheider. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir alle so unterschiedlich sind und jeder seine Superpower hat. Und wenn wir die alle zusammenbringen, dann kann was ganz Tolles daraus entstehen. Aber wenn wir alle gleich sind und nur so sein wollen wie die anderen, weil wir denken, wir müssen so sein, dann glaube ich einfach an, das ist für mich kein Erfolgsrezept.
Ist deine Superpower zu führen? Also du hast es eben schon angerissen, du warst regelrecht gezwungen, als kleines Mädchen eine Familie schon mitzuführen, dass du das für dich relativ schnell erkannt hast, deine Superpower?
Ich denke, also es ist eine Superpower, die ich gar nicht haben wollte, ja. Mhm. Ich kann auf jeden Fall Boss sein, aber ich glaube, meine größte Superpower ist mein Fanherz. Also meine Leidenschaft, meine Passion, mein Herz, die ich überall mit reinbringe und die auch so authentisch ist, dass Künstlerinnen oder Menschen, die mit mir arbeiten, auch Kolleginnen, das spüren und auch annehmen.
Marina Busunaschwili ist die Bossin laut Buchtitel. Sie hat es eben auch erklärt. Hast du dir bei aller Bescheidenheit diesen Namen natürlich nicht selber verpasst, wie du gesagt hast? Lässt du dich so ansprechen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Das wäre dann zu viel des Guten. Trittst du mit deinem Buch eigentlich auch Menschen so im Musikgeschäft auf die Füße? Also hat es irgendwie ein bisschen Ärger gegeben, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast?
Nö, ich habe ja nicht aus dem Nähkästchen in der Art ausgeplaudert. Ich gebe ja keinen Einblick in so böse oder so gut ist die Industrie. Mhm. Für mich hat die Industrie sehr, sehr viel Positives. Und ich möchte so ein bisschen aber auch damit aufräumen mit diesen Klischees, dass wir Labels alle so teuflisch sind. Nee, hat es nicht. Also natürlich gibt es auch Situationen im Buch, die ich beschreibe, die nicht schön waren. Aber das ist meine Geschichte und es ist die Realität. Und wenn die Menschen das lesen und sich wiedererkennen, dann ja, können sie mich gerne darauf ansprechen. Ich stehe dazu. Aber ich nenne keine Namen oder es gibt auch kein Bashing in dem Buch, weil das einfach A, nicht meine Persönlichkeit ist und B, es nicht darum geht. Ich will den jungen Menschen ja keine Angst machen. Also ich will junge Menschen ja motivieren. Trotzdem bin ich ja ehrlich in dem Buch und erkläre auch, dass es auch Hürden gab.
Wäre es da nicht ratsam, habe ich mich eben auch gefragt, weil du sagtest, Underdogs, Außenseiter möchtest du ansprechen, um ihnen auch so einen Schub vielleicht zu geben, Motivation zu verpassen, wenn du nicht nur mit deinem Buch im Bücherladen stehst, sondern wenn du rausgehst, zum Beispiel an Schulen in Klassen gehst, wo du vielleicht auch Leute triffst, die eben nicht losgehen und sich dein Buch kaufen.
Ich würde das sehr, sehr gerne machen. Ich wurde noch nie gefragt und ich glaube aber auch, oder ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Schulen vielleicht nicht so cool ist, dass da jemand kommt, der die Schulbildung irgendwann nicht mehr so für wichtig erachtet hat, weil er mit 14 dachte, er müsse die Backstreet Boys managen. Ich weiß es einfach nicht, ob das möglich wäre. Ich würde mich sehr, sehr freuen, jungen Menschen aufzuzeigen, dass sie an sich und ihre Talente und ihre Superpower glauben können, beziehungsweise sie auch erstmal entdecken sollten.
Aber dieser Aspekt, nicht ausreichend Bildung genossen zu haben, der hat dich schon sehr lange beschäftigt?
Der hat mich in der Art beschäftigt, dass ich natürlich zum einen jetzt vielleicht nicht zu oft, aber schon öfter gemerkt habe, dass Menschen mich in Schubladen stecken. Aber ich glaube, es war gar nicht so sehr meine nicht vorhandene Schulbildung, sondern die Art, wie ich spreche, meine Persönlichkeit, das Ghetto, aus dem ich komme, also auch die Headlines, die man jetzt zu meinem Buch liest, vom Ghetto zu Bossin, das freut ja so Menschen im Feuilleton, sowas über mich zu schreiben. Mhm. Was ich natürlich nachvollziehen kann, zum einen, das ist ja die Realität, aber zum anderen ist das eher was mich oft beschäftigt hat, gerade mit 43 und der Geschichte, die ich habe, möchte ich ja eher darauf hinweisen, dass nicht jeder Weg gerade ist und du trotzdem an dasselbe Ziel kommen kannst. Aber ich glaube, das hat mich eher öfter runtergezogen, als dass man mir gesagt hat, ich habe nicht genug Schulbildung genossen.
Wann hast du da sozusagen für dich eine Klarheit gehabt, dass du gesagt hast, damit komme ich klar?
Ich glaube, als ich ich hatte mich selbstständig gemacht und ich war schon jahrelang selbstständig und hatte meine eigene Firma, war auch erfolgreich damit, dass ich mir irgendwann auch einfach diese Frage gestellt habe, Marina, wenn du zur Schule gegangen, also wenn du dein Abi gemacht hättest, wenn du studiert hättest, was hättest du anders machen wollen? Was wäre denn der andere Weg gewesen? Ich kenne keinen anderen Weg. Das ist meine größte Leidenschaft. Und ich liebe, was ich tue. Und ich glaube, dass ich, weil ich das nie hinterfragt habe, habe ich mich damit dann einfach, also nicht zufrieden gegeben, aber ich habe einfach begriffen, das ist mein Weg. Es ist nur wichtig, dass Menschen da draußen verstehen, dass man auch ein Talent haben kann und das oft wichtiger sein kann in manchen, ich bin ja keine Ärztin geworden, weißt du, wie ich meine? So, ja. Aber in meinem Job ist es wichtiger, praktisches Können und Talent zu haben, als irgendwie studiert zu haben. Und ich finde das schön.
Bisher haben wir in SWR1 Leute mehr über den Job von Marina Busunaschwili im Musikgeschäft gesprochen und warum du da die Bossin bist. Aber du hast es eben schon angerissen. In der Familie war das auch sehr früh der Fall, dass du führen musstest, dass du Verantwortung übernehmen musstest. Du warst regelrecht dazu gezwungen. Darf ich davon sprechen, dass du in einem kaputten Elternhaus groß geworden bist?
Ja. Also kann man so sagen.
Und wenn du uns das so mal beschreibst, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn du auf deine Vergangenheit, auf deine Kindheit zurückschaust.
Also ich glaube, am besten kann man es so erklären. Meine Eltern waren einfach, ich glaube, dass sie nicht wussten, was alles zum Elternsein gehört. Und eine große Prise Egoismus hat in diesem Haus geherrscht, sozusagen von den Erwachsenen.
Weil jeder seins gemacht hat.
Ja, und weil man nicht drauf geachtet hat, was das mit mir macht. Also ich glaube, um am besten zu erklären, warum ich Boss werden musste zu Hause, ist, weil mit 9 meine Mutter versucht hat, sich das Leben zu nehmen vor mir in einem Streit mit meiner Schwester. Und auch schon vorher immer mit Selbstmord und mit allen möglichen Dingen, der zu Hause gedroht wurde. Und in dem Moment habe ich mich umgeguckt und gewusst, so, also die 3, die älter sind als ich hier in diesem Haushalt, also denen ist völlig egal, was mit mir ist. Und das können jetzt nicht die Menschen sein, in denen ich vertraue und die mir zeigen sollen, irgendwie, wo es lang geht. Und dann habe ich sehr früh das Zepter übernommen und gesagt, so, ich habe jetzt keinen Respekt mehr. Ihr bringt mir gar nichts bei. Ich bringe euch jetzt noch was bei. Es klingt schwer und nachvollziehbar, ich weiß, aber so war es tatsächlich.
Aber das muss man ja dann auch mit sich machen lassen. Also das heißt, deine Schwester, deine Mutter, dein Vater, die mussten da ja drauf eingehen.
Ja, anfangs natürlich nicht. Aber ich glaube, ich habe mit 14 angefangen, Geld nach Hause zu bringen. Mhm. Ne? Also ich habe gearbeitet und habe Geld nach Hause gebracht. Und ich bin auch sehr früh der emotionale Partner meiner Mutter gewesen. Dann auch noch diejenige, die Geld mit nach Hause gebracht hat. Die Briefe übersetzt hat, die mit zu Ämtern gegangen ist. Ich habe mich um alles gekümmert zu Hause. Also Freunde, die das auch erlebt haben, sagen immer, man war so Anwalt, Steuerberater und Mutter zugleich. Und ich glaube, die hatten einfach keine Wahl. Sie mussten das mit sich machen lassen. Also sie konnten mir ja auch nicht sagen, sie konnten nicht Nein sagen, weil auf der anderen Seite wussten sie, dass ich recht habe. Dass sie sich eigentlich nicht wirklich um mich kümmern konnten.
Aber du hättest ja auch genauso deinen Ego-Trip gehen können. Ne? Da hättest du sagen können, okay, ihr macht alle euer Ding, dann mache ich auch mein Ding.
Ich glaube, ich habe sehr früh gemerkt, dass es nicht ihre Schuld ist, dass sie nicht anders konnten. Also zum Beispiel meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich immer Kleidung habe und Essen und so. Also die dachten, dass das, was sie tun, Elternsein bedeutet. Und es hat aber noch andere Ebenen wie eine emotionale Basis und Dasein und Zuhören und Schutz bieten.
Das hast du dann bei Freundinnen erfahren, wie es da ist.
Das habe ich bei Freundinnen erfahren, ja.
Du sagst, dass du eigentlich unsichtbar warst bis eben im Alter von 9. War das dann rückblickend vielleicht so der unbeschwerte Zeitpunkt deiner Kindheit?
Nee, gar nicht. Also nicht unbeschwert.
Weil du dann nur so mitgelaufen bist, dachte ich.
Ich war unsichtbar und bin mitgelaufen, aber ich habe ja trotzdem alles aufgenommen und habe aber alles mit mir selber verarbeitet und gar nicht gemerkt, dass ich so ganz komische Züge hatte. Also ich habe mich immer in die kleinste Ecke gesetzt, aus der man kaum rauskommen konnte. Ich war sehr still. Ich habe nur mit mir selbst gespielt und so. Es ist eigentlich nicht normal für ein Kind, was weiß ich heute. Deswegen war es auch nicht unbeschwert. Ich glaube nur, ich habe meine Stimme gefunden mit 9. Und da ist die Prise Aggressivität dazu gekommen, dass ich lauter wurde, mich gewehrt habe, gestritten habe, was ich vorher nicht gemacht habe.
Du sprichst auch ganz offen über deine Ängste, soziale Ängste, Angst beim Telefonieren, die du hattest oder immer noch hast?
Hatte.
Okay. Wie bist du damit umgegangen? Also das musstest du ja auch mit dir selber ausmachen alles.
Ja, früher bin ich eigentlich damit so umgegangen, dass ich es verdrängt habe oder versucht habe zu verdrängen, niemals die Wahrheit gesagt habe, niemandem gesagt habe, dass ich diese Ängste habe, versucht habe, ein Doppelleben zu führen, so zu tun, als gäbe es das alles nicht, was es immer verschlimmert hat. Und habe mir auch keine Hilfe geholt, habe in Therapien auch nicht immer die Wahrheit gesagt, wenn ich welche gemacht habe. Und später habe ich dann einfach gelernt, weißt du, das ist so, wenn ein Geheimnis offen vor dir liegt, wenn es ausgesprochen ist, ist es meistens schon halb so schlimm, wie es, wenn es nur in deinem Kopf lebt. Das hat mir geholfen. Und auch Menschen in meinem Umfeld zu haben, die es nicht als merkwürdig oder komisch ansehen, dass ich diese Ängste habe, sondern die es einfach akzeptiert haben. Und so habe ich gelernt, meine Ängste zu akzeptieren. Und dadurch sind auch einige Ängste weggegangen. Also heute telefoniere ich sehr gerne. Aber ich glaube, man muss lernen, Traumata und Ängste als allererstes zu akzeptieren und sich so zu akzeptieren, weil dann kann man wirklich, dann kann man die Hilfe auch annehmen.
Vertrauen in deinem Leben, hattest du erstmal nur in dich selbst?
Ja, viele, viele Jahre. Also privat, aber auch beruflich.
Und das dann halt zu ändern, also sich auch zu öffnen und dein Vertrauen ist oftmals missbraucht worden. Gab es da eine entscheidende Situation oder wie hat sich das verändert?
Ich glaube tatsächlich wirklich durch meinen Freundeskreis und durch die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also ich habe tolle Kolleginnen gehabt, mit denen ich gemeinsam gearbeitet habe und die mir auch immer wieder bewiesen haben oder auch gezeigt haben, dass ich vertrauen kann. Und auch der Mann, den ich vor 13 Jahren kennengelernt habe, der mir bis heute zeigt, dass ich ihm vertrauen kann. Ich glaube, die Menschen, die ich so in mein Leben gelassen habe, aber auch tatsächlich Künstlerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe über viele Jahre und immer noch befreundet bin und auch zusammenarbeite, die mir auch nochmal gezeigt haben, dass ich vertrauen kann.
Weil du sagst ja in deinem Job, wenn du mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitest, ist Vertrauen halt unfassbar wichtig. Du setzt halt auf Echtheit, nennst es Authenz, als kurzgeraffte Form von Authentizität.
Kommt aus dem Hip-Hop.
Wo man sich immer drüber, wo man drüber stolpert, genau, kommt aus dem Hip-Hop. Und dieses Vertrauen zu geben, aber halt auch zu nehmen, das hat also dann ein paar Jährchen gedauert bei dir.
Absolut. Wobei man sagen muss, das Vertrauen von Künstlerinnen zu bekommen, ist es für mich so eine Sache, ich kann es nicht einfach nur verlangen. Ich finde, es ist ein bisschen immer so in Vorkasse gehen, weißt du? Also das ist wie wenn du sagen möchtest, du bist Expertin in etwas, also ich nenne mich PR-Expertin, aber um das machen zu können, finde ich, und das Vertrauen von einem Künstler oder einer Künstlerin zu bekommen, muss ich in Vorkasse gehen. Und Taten sind halt einfach wichtig, indem ich dir zeige als PR-Frau, dass ich dir zuhöre, dass es mir wichtig ist, was du möchtest und dass ich so das Sprachrohr von dir bin. Und ich glaube, es ist enorm wichtig zu verstehen, du kriegst nicht einfach so das Vertrauen geschenkt, sondern es ist die Art, wie du in Vorkasse gehst mit deiner Leistung. Und wenn du das immer wieder machst und die Menschen dich kennenlernen und verstehen und wissen, sie bekommen die echte Meinung, sie bekommen ehrliche Meinungen, da ist jemand sehr authentisch, sorgt es natürlich für Vertrauen.
Aber ist natürlich auch was im normalen Leben gilt. Ne? Also wenn ich dir mein Vertrauen schenke, wenn ich mich dir gegenüber öffne, dann wünsche ich mir, dass da auch was zurückkommt. Und wenn du mich jetzt gnadenlos abblocken lässt und da kommt nichts zurück, dann ziehe ich mich auch wieder zurück.
Absolut. Und ich glaube, genauso ist es auch mit dem, dass mich viele Menschen immer fragen, so, ob es schwer für mich ist, so ehrlich zu sein, auch was meine Ängste betrifft und auch die Schattenseiten meines Lebens. Aber ich glaube, auch da muss ich einfach oder ich musste lernen zu vertrauen. Weil früher wollte ich das nicht, weil ich gedacht habe, wenn Menschen wissen, wie ich wirklich bin, wie viel Angst ich wirklich habe, wie schwach ich bin, dass sie mich nicht reinlassen würden. Also, dass sie nicht mit mir zusammenarbeiten möchten, dass ich nicht gebucht werde. Aber das Vertrauen muss ich in die Menschen haben, dass sie mich trotzdem ernst nehmen und trotzdem mit mir zusammen sein wollen oder mit mir arbeiten wollen oder mit mir befreundet sein wollen. Denn wenn sie es nicht tun, dann wollen sie nicht die echte Marina. Und was anderes kann ich ihnen nicht bieten.
Gibt's nur die echte Marina? Gibt's ein, zwei Marinas? Also die, die du nach außen stellst, die, die du im Freundeskreis bist?
Also zum Glück und leider gibt es nur eine Version okay. von mir.
Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass ich, ich wünsche mir nicht, jemand anders zu sein. Aber manchmal wünschte ich mir schon, was heißt, ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch und sehr ehrlich mhm. und sehr gerade raus. Manchmal könnte ich schon mal ab und an die Klappe halten.
Diplomatie?
Ja, jein. Also definitiv, aber ich glaube einfach daran, also es gibt ja auch das Kapitel in meinem Buch, das heißt Hass mich jetzt, lieb mich später. Mhm. Ich glaube einfach daran, dass es wichtig ist, die Fronten direkt zu klären. Und lieber findest du erstmal doof, was ich sage, aber am Ende kommen wir an das Ziel, als dir am Anfang zu sagen, nee, ist alles ganz, ganz großartig und dann zum Schluss zu dir zu sagen, übrigens fanden die anderen auch alle scheiße, was du gemacht hast. Oder hat doch nicht funktioniert. Also es ist einfach, mein Glaube ist, lieber kurz durch den Schmerz.
Hast du mehr Engagements durch deine große Klappe gewonnen oder verloren?
Puh, ich glaube mehr verloren. Wobei, ich würde es gar nicht so betiteln. Also,
die du verloren hast, die hättest du wahrscheinlich auch gar nicht gebraucht.
Die hätte ich auch gar nicht gewollt. Und ich glaube auch immer noch, dass es bestimmt, oder ich weiß, dass es Menschen gibt, die nicht mit mir arbeiten wollen, wegen meiner Persönlichkeit. Aber mit denen will ich ja dann auch nicht arbeiten. Und ich glaube, dass aber auch genauso viele Menschen in der Branche ein sehr gutes Bild haben, wer ich bin und selber auch sehr stark sind in ihrer Meinung und dadurch die Zusammenarbeit auch super funktioniert hat.
Nach 5 Jahren bei Sony Music war im vergangenen Monat Schluss für die Promoterin Marina Busunashvili, die weiterhin zu Gast ist in SWRs Leute. Jetzt sitzt du hier nur als Buchautorin, nur in An- und Abführung.
Ich bin immer noch PR-Expertin und
so?
Ich bin auch Talentmanagerin.
Warum bist du den Schritt weggegangen aus so einem großen Haus raus?
Weil ich mehr als nur Director of Public Relations sein möchte. Ich möchte viel mehr machen und ich glaube, wenn ich die Chance nicht ergriffen hätte, zu sagen, ich will wissen, was es da draußen alles noch gibt für mich, hätte ich es nie gemacht. Ob das so klug war oder eine Midlife-Crisis, weiß ich nicht. Aber dann danach hat es sich angefühlt. Und zum anderen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es eine Grenze gibt für mich in solchen Unternehmen. Also ich erkläre das immer so, es liegt nicht an den Unternehmen, sondern manchmal kommt man zusammen und versteht sich ganz, ganz dolle. Aber es ist nicht die richtige Atmosphäre. Ich bin nicht corporate. Und das ist auch voll in Ordnung. Und ich glaube, ich kann diese Kompromisse nicht eingehen. Und deswegen bin ich gegangen.
Das heißt, deine Aufstiegschancen sind begrenzt. Du bist am Ende deiner möglichen Leiter gewesen.
Genau. Also damit möchte ich sagen, ich glaube, dass es für Menschen wie mich oder Frauen wie mich vielleicht dann doch nicht die Position gab, am Entscheidertisch zu sitzen. Mhm. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich ticke halt so, wenn ich merke, das ist so, dann gehe ich und kaufe mir den eigenen Entscheidertisch und setze mich daran.
Bös gemeint vielleicht nicht, aber bitter ist natürlich schon. Also du sagst, Frauen mit Migrationshintergrund, mit einer Bildung, die eben nicht das Studium umfasst, die werden dann halt eben nicht mehr berücksichtigt.
Ich glaube, es liegt nicht daran, dass sie nicht dass man es nicht möchte. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Es sind ganz tolle Fortschritte passiert. Besonders auch bei der Sony. 50% der Mitarbeitenden sind Frauen. So, und auch in hohen Positionen sitzen Frauen. Mir geht es nur darum, das ist ganz toll, dass wir das geschafft haben. Und jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen und sagen, wie viele davon haben Migrationshintergrund? Mhm. Sind denn auch die divers genug? Oder was für, weißt du, wie so ein, was für Spices wollen wir noch mit reinbringen? Und ich bin ein Spice, also ich bin ein Gewürz, was oft als Antikörper gesehen wird in solchen Atmosphären. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, noch nicht so weit sind.
Und ganz wichtig auch zu sagen, dass du nicht etwa im Groll gehst, sondern du gehst im Guten. Die Selbstständigkeit, die ist jetzt nicht ganz neu für dich, in die du dann wieder gehen wirst. Hast du davor Respekt oder wir sprachen eben von sozialen Ängsten, kommen die da wieder hoch?
Angst habe ich auf jeden Fall. Also jeden Tag, wenn ich aufwache, habe ich Angst. Weil es natürlich ein Unterschied ist, das in jungen Jahren zu machen und mit diesem Groll, den ich das erste Mal hatte und dieser, jetzt zeige ich es allen, versus heute, wo ich das aus anderen Beweggründen mache. Die Angst ist da, aber ich glaube trotzdem, dass ich nicht dafür gemacht bin, im Job unglücklich zu sein. Ich habe einfach fast mein ganzes Leben in meine Karriere gesteckt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Also ich sehe das auch als so große Leidenschaft an, dass es mir wichtig ist, glücklich zu sein damit. Und dieses Glück suche ich.
Und das heißt, diese Angst nimmst du in Kauf?
Die Angst nehme ich in Kauf, aber ich nehme auch ich nehme sie in Kauf, weil ich trotzdem daran glaube, dass ich genug Skills mitbringe, und genug Menschen da draußen wissen, dass ich Skills habe, die benötigt werden, um weiter mit Menschen zusammenzuarbeiten in dieser Branche. Aber wenn dem nicht so wäre und ich dann irgendwann doch einen anderen Job wählen muss, dann wäre ich, glaube ich, feiner damit, als in einer Situation zu sein, in der ich das Gefühl hatte, mich eingeengt zu fühlen. Also diese Einengung und nicht weiterzukommen und nicht alles machen zu können, war viel schlimmer für mich und ich war viel unglücklicher, als diese Angst zu verspüren. Und die Angst verspüre ich ja auch nur, weil ich mein Leben lang arm war. Und die Angst, kein Geld zu verdienen, die Angst, arm zu sein, das ist einfach eine Angst, die man hat, auch Steuerangst, die man hat als Selbstständige. All diese Ängste, kommt genug Geld rein, werde ich Geld verdienen? Ich hatte ja nie eine Situation, wo jemand anders gesagt hat, ich übernehme das mal für dich. Oder du musst dir keine Sorgen machen. Und ich muss gegen diese Angst einfach ankämpfen.
Die Vorstellung ist natürlich immer, boah, die Frau, die hat die harten Rap-Jungs promotet, die hört dann halt auch nur so eine Musik. Du bist aber weit gefächert, was die Musik angeht.
Ja, Boybands waren und sind eine Riesenleidenschaft von mir. Also ich bin bis heute riesiger New Kids on the Block-Fan, riesiger Backstreet Boys-Fan, NSYNC.
Aber es gibt doch eigentlich nichts Künstlicheres. Da hast du dann den Blonden hier und den mit den Locken da und was weiß ich nicht was.
Natürlich sind die mal als Teenies gecastet worden, aber man kann ihnen ja das Talent nicht absprechen. Guck mal, die tanzen und singen live 2,5 Stunden für dich, all ihre Hits. Die wissen, was sie machen müssen. Da lohnt es sich einfach. Ich finde das großartig. Ich liebe Boybands. Und als ich jung war, habe ich es ja nicht kapiert, dass das so gecastet wurde. Für mich war es ja großartig, dass wir... Weil es war das Schlimmste, wenn du und deine Freundin auf denselben Typen...
Typisch,
ja, das ging nicht. Also wenn du Mark Owen-Fan warst bei Take That, dann durfte das keiner in deinem Freundeskreis sein. Und genauso bei New Kids on the Block oder so.
Sind da Freundschaften kaputt gegangen?
Oh ja.
Okay.
Ja. Bei New Kids war das ganz klar, es musste Jordan Knight sein, weil wir am selben Tag Geburtstag haben.
Logo.
Und das heißt, ich hatte auch den Bonus, hätte kein anderer haben können. Aber ich muss auch dazu sagen, es war wie so eine Fantasy-World. Da war nämlich alles heile, weißt du, es war wie so ein Gummibärchenland. Da war alles toll. Die hatten keine Freundinnen.
Natürlich nicht.
Es war ja nicht realistisch. Und das brauchte man oft einfach so zum Ausgleich, während Rap-Musik für mich ganz oft einfach sehr nah an mir dran ist.
Ich habe noch einen Fakt, den hatte ich eben, weil wir über deine Zukunft gesprochen haben, noch nicht erwähnt. Und zwar nächsten Monat wirst du heiraten.
Ja.
Ich erwähne das auch nur aus dem Grunde, weil ich den eigentlichen Antrag so ultra romantisch finde. Vielleicht ist da ein bisschen Ironie dabei, weil es war eigentlich die Terminbestätigung des Standesamtes.
Jein, also ich muss ganz kurz sagen, ich habe immer gesagt, ich will nicht heiraten.
Mhm.
Und dann kannst du ja nicht anfangen, so zu hoffen, dass dein Gegenüber das irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also ja. Ich kann ja nicht sitzen und denken, er muss jetzt meine Gedanken lesen. Also habe ich ihm irgendwann nach der Beerdigung meiner Mutter gesagt, ich gehöre zu niemandem mehr und das fühlt sich nicht gut an und wir sind so lange zusammen, lass mal heiraten.
Mhm.
Und dann der wirkliche so Moment, okay, wir heiraten jetzt, war tatsächlich einfach die Terminbestätigung, die ich in den Kalender gepackt habe vom Standesamt und der Anruf danach, übrigens 22.11. it is, und habe ich aufgelegt und ja. Wir sind beide aber nicht romantisch veranlagt.
Dann
also
passt's ja.
ist es für uns eher lustig, dass wir so beide sind.
Das klingt auch sehr gut und es klingt trotz alledem harmonisch. Es muss nicht jeder romantisch sein, kann ja auch nicht gut. Wir haben noch ein paar Hörerreaktionen reinbekommen. Bernd Schweinberger, der fragt, hallo Frau Busunaschwili, mein Enkel Paul will im Bereich Rap aktiv werden, hat auch Eltern, die musizieren, er will aber sein Ding machen. Er hat viel Talent, sagt Bernd Schweinberger. Was kannst du für Tipps geben?
Ich glaube, was immer ganz gut ist, ist zum einen zu gucken, ob man Demos produzieren kann. Heutzutage kann man es ja total leicht machen.
Indem ich selber hochlade auch.
Genau.
Auf allen Plattformen.
Und vielleicht aber auch einfach erstmal mit Covern anfangen von Texten, die er dann bei auf Social Media postet, um so zu gucken, wie reagieren Menschen da drauf. Demos verschicken. Ich habe letztes Mal einen jungen Künstler namens Lefka kennengelernt, der hat noch ganz klassisch seine Demos verschickt, okay, und jetzt einen Plattenvertrag bekommen. Und der ist nämlich 19 und da haben die Eltern gesagt oder die Mutter hat gesagt, ich gebe dir ein Jahr. Wenn es in einem Jahr wirklich zu deinem Beruf wird, alles cool. Ansonsten so, ne, nach dem Abi musst du studieren so. Und ich finde, man sollte das auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt kenne ich den Enkel nicht, aber ich glaube, wenn er aus einer musikalischen Familie kommt, wird ja irgendwo ein Grundtalent da sein und ich würde ihn schon sein Ding machen lassen und mal gucken, weil jetzt ist er noch jung, er hat nicht so viel zu verlieren, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber einfach 17. Ja, dann einfach mal schauen. Und was natürlich auch immer hilft, ist, wenn er dann soweit ist, Praktikas zu machen, vielleicht mal bei einem Musiklabel ein Praktikum machen, um mal hinter die Kulissen zu gucken und zu wissen, wie funktioniert denn die Branche so ein bisschen, was gibt es so für Menschen in dieser Branche, auf was muss alles geachtet werden, weil es oft auch hilft zu verstehen, dass es wirklich ein Beruf ist, auch Musiker zu sein und auch Rapper zu sein.
Man ist zwar Künstler, aber man muss ja trotzdem was dafür tun. Das Talent, genau, fliegt einem so nicht zu, sondern man muss es auch pflegen. Marina Busunaschwili, vielen Dank, dass du hier warst, uns einen Einblick gegeben hast in dein Schaffen, in deine Arbeit, aber auch in dein Leben. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und erstmal viel Spaß nächsten Monat bei der Hochzeit.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.